Hast du heute Morgen dein Bett gemacht? Eine sehr private Frage. Und wir sind da wahrscheinlich sehr unterschiedlich in unserem Ordnungsbedürfnis. Trotzdem würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass es uns ein gutes Gefühl beschert, wenn wir unser Bett machen, wenn wir den Lebensraum, in dem wir uns täglich bewegen, wenn wir den einigermaßen im Griff haben und gestalten. Und es gibt Situationen, wo uns irgendwie der Gestaltungswille abhanden kommt. Das sind meistens irgendwie Alarmsignale. Wenn uns die Energie fehlt, für Ordnung zu sorgen, unseren Alltag zu planen, zu strukturieren, ich sag mal so mit diesem etwas ungewöhnlichen Begriff zu regieren in unserem Leben, wenn uns Dinge entgleiten. Was hat die Frage, ob das Bett gemacht ist, mit der Behauptung zu tun, dass Jesus heilt? Das ist ja das Statement, mit dem wir seit einigen Wochen zusammen unterwegs sind, Jesus heilt. Ich lese aus Lukas 5 die Verse 17 bis 26, da geht es unter anderem tatsächlich um ein Bett. Ich lade dich ein, dich in deiner Vorstellungskraft auf dieses Bett zu legen. Und es geschah eines Tages, als Jesus lehrte, saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer dabei. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, sodass er heilen konnte. Und siehe, Männer brachten auf seinem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der Volksmenge nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel auf dem Bett hinunter in die Mitte vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen: Wer ist dieser, der Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Jesus aber erkannte ihre Gedanken und erwiderte ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und sogleich stand er vor ihren Augen auf, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging Gott preisend in sein Haus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht: Heute haben wir Unglaubliches gesehen. Wir beten. Wir danken dir für diesen Tag, Herr. Wir danken dir für den Ruhetag, den Sabbattag, diese Pausentaste nach 6 Tagen Arbeit. Und ich bete, dass wir innerlich den Pausenknopf finden, zur Ruhe zu kommen von unseren Werken. Herr, und du hast den 7. Tag, den Sabbat, auch gegeben, um deine Schöpfung wiederherzustellen. Du sollst heute hier Raum haben, Schöpfung wiederherzustellen. Wir wollen dir mit all unserem Gemache, mit all unserem Aktivismus, mit all unseren Bemühungen aus dem Weg gehen. Du sollst Raum haben, deine Sabbatwerke zu tun. Amen. Eine Bettdecke hat 4 Zipfel und ich möchte gerne 4 Zipfel dieses Berichts mit euch kurz durchgehen. Erstmal diese Bemerkung am Anfang. Die Kraft des Herrn war da, sodass er heilen konnte, ist eine auffällige und einmalige Bemerkung, so in den Evangelien. Die Kraft des Herrn war da, sodass er heilen konnte. Machen wir uns mal deutlich, was das mit einschließt. Es gab Momente, da war die Kraft des Herrn nicht da, da konnte Jesus nicht heilen. Anders gesagt, Jesus war als Mensch völlig hilflos in der Begegnung mit Krankheit wie wir. Und der entscheidende Unterschied lag in der Kraft des Herrn, die mit ihm war. Wir wissen, in seiner Heimatstadt Nazareth, da hatte Jesus nicht so viel Raum, Heilungen zu wirken. Das heißt, es gab unterschiedliche Faktoren. Mal hat Jesus intensiver in Heilungen gewirkt und mal ebbte es auch ab oder war es nicht so dicht, so intensiv. Die Kraft des Herrn war da, sodass er heilen konnte. Führen wir uns nochmal diese Szene vor Augen. Ein Haus in Kapernaum, mutmaßlich. Pharisäer und Schriftgelehrte sind da. Jesus lehrt, sie sind in irgendeinem Lehrgespräch, die Fragen gehen hin und her. Die Kraft des Herrn ist da zur Heilung, aber sie ist nicht wirksam. Mich beschäftigt es intensiv, dass es sein kann, Menschen begegnen Jesus, Menschen sind im Gespräch mit Jesus, Jesus ist da, aber die Kraft zur Heilung wird nicht wirksam. Und ich will das nicht verschlafen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da im Gespräch mit Jesus waren, ihnen fehlte offensichtlich das Radar und auch das Interesse an dieser Kraft des Herrn, die da war und die wirken wollte. Es bereitet mir manchmal schlaflose Nächte, die Vorstellung, dass wir vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte Gottesdienste gefeiert haben und Jesus ist uns als Lehrer begegnet, aber wir haben diese Kraft verpasst. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Also ich habe nicht so Kräfte im Überfluss. Ich habe viele Momente, wo ich mit den Grenzen meiner Ressourcen, meiner Kräfte hadere. Ich habe viele Begegnungen, wo ich denke, ach, wenn ich doch helfen könnte. Ich habe viele Momente, da fühle ich mich überfordert durch die Nöte, in die ich Einblick bekomme. In den vergangenen Wochen haben wir es immer wieder thematisiert. Es ist so ein elementarer Bestandteil des Wirkens Jesu gewesen, dass er in dieser Kraft gewirkt hat und dass er Menschen gedient, ihnen geholfen hat in einer Art und Weise, wie es kein Mensch tun kann, wie es keine menschliche Kraft tun kann. In eurem Alltag, auf der Straße, wenn ihr unterwegs seid, wie viele Begegnungen hattet ihr vielleicht, wo eigentlich Kraft des Herrn da war, aber sie hatte keinen Raum, wirksam zu werden? André, vielen Dank für deinen Beitrag. Diese ganz schlichte Erkenntnis, wenn Begegnungen da sind, es kann sein, dass Kraft vom Herrn da ist, zur Heilung oder zur Hilfe, dass eine ganz andere Ressource, eine ganz andere Kraft da ist, einzugreifen. Und mir ist es eben auch vor allen Dingen vor 2 Wochen bei dem Seminar mit Johnny nochmal sehr bewusst geworden. Ich habe sehr persönlich auch einfach nur wahrgenommen, mir sind viel die Tränen gelaufen, weil ich auch eben anders als Johnny und sein Team, ich wusste um manche Nöte, sie wussten nicht um manche Nöte. Und mich hat das so gerührt, weil ich oftmals darum wusste, was gerade passiert und mit welchen Leuten Johnny gerade spricht oder sein Team oder für welche Leute gerade gebetet wird. Und ich, wie ich es da geschrieben habe, ich will das nicht mehr verschlafen. Ich will nicht, dass wir so eine Konferenz von Schriftgelehrten und Pharisäern sind, die in regelmäßigen Begegnungen mit Jesus sind. Es ist Kraft vom Herrn da, aber sie hat keinen Raum, wirksam zu werden. Ich hatte vor ein paar Jahren einmal, da hat mich, ich würde mal sagen, die Kraft des Herrn geradezu darauf gestoßen. Das war vor einem Taufgottesdienst und ich hatte in der Nacht vorher geträumt, und das war ein ungewöhnlicher Traum, sehr erlebnistief, wie ich für jemanden Kranken gebetet habe. Ich bin aufgewacht, habe den Gottesdienst vorbereitet, bin hingefahren und habe, während ich durch den Mittelgang nach vorne ging, das war bei den Baptisten, hatte ich auf einmal sehr stark dieses Empfinden, es ist Kraft des Herrn zur Heilung da. Ich habe sehr intensiv dieses Empfinden aus dem Traum gehabt. Und ich sehe nach rechts und da sind drei Leute, es ist 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn und die sitzen da, Erstbesucher an unserem Gottesdienst, ihnen laufen die Tränen. Sie waren schon in dem Moment nicht, weil ihnen irgendwas wehgetan hat oder sowas, sie waren in dem Moment, sie waren völlig gerührt und sie wussten nicht, was passiert hier eigentlich. Und es war dabei eine gelähmte Frau. Ich bin so weit gegangen, ich bin in die Begegnung gegangen, ich habe die freundlich begrüßt, die Leute. Und dann habe ich mich wieder schnell verabschiedet, um meinen gottesdienstlichen Pflichten nachzugehen und zu gucken, dass die Veranstaltung gut läuft. Und ich persönlich, ich will das nicht mehr. Ich will solche Momente, wo Kraft von Gott da ist, Menschen zu helfen und zu heilen in einer Art und Weise, wie das kein Mensch tun kann und wie das auch überhaupt nicht verfügbar ist. Ich will das nicht mehr verschlafen. Ich will solche Momente nicht mehr verschlafen. Ich sage das auch nicht nur persönlich für mich. Wir haben auch als Leitung natürlich das Seminar ausgewertet und wir waren uns darin einig, dass wir sagen, wir wollen weiter Schritte gehen. Jesus soll Raum haben, diese Kraft des Herrn soll Raum haben, unter uns zu wirken. Wir werden auch heute nach diesem Gottesdienst, wir werden 5 Minuten Pause haben und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch dieser Kraft aussetzen wollt oder nicht, ob das für euch dran ist oder nicht und ihr könnt fröhlich und guten Gewissens Kaffee trinken gehen oder ihr bleibt hier und wir werden beten und wir werden der Kraft Gottes Raum geben, an uns zu wirken. Könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr ob ihr dann nach dem Gottesdienst, nach Abschluss des Gottesdienstes hier bleiben wollt oder eine Tasse Kaffee trinken wollt. Völlig in Ordnung. Beides prüft, was für euch persönlich dran ist. Zweiter Zipfel. Was mir persönlich Albträume bereitet, ich weiß nicht, ist jemanden, der Künstler Verli bekannt? Sagt jemand was? Kunst aufräumen Verli? Hat das jemand von euch schon mal irgendwie? Okay, es gibt ein paar Leute, gut. Herr Verli, genau. Herr Verli ist Schweizer und hat ein neues Kunstgenre eingeführt, Kunst aufräumen. Der Mann sortiert einfach alles, was der vorfindet. Also alles immer schön in Reihe und Glied, rechtwinklig, in gleichen Abständen nebeneinander, Parkplätze, Autos. Er sortiert einfach alles durch. Ich persönlich, ich empfinde hier eine große Seelenverwandtschaft. Ja. Man beobachtet mich immer wieder am Samstag, wie ich hier Stuhlreihen gerade ziehe und so. Also ich habe eine große Freude an Symmetrie, wenn ich den Tisch decke, alles immer im rechten Winkel oder bestenfalls im 45-Grad-Winkel. Die 16-Uhr-Stellung des Bestecks, die löst schon Unbehagen in mir aus. Ich bin ein ordnungsliebender Mensch. Aber wenn wir uns hier überlegen bei diesem Text, wann wird aus Statik Dynamik? Wann beginnt die Kraft Gottes zu wirken? Es fängt an mit einer Störung der Veranstaltung. Den weisen Schriftgelehrten und Pharisäer, den rieselt der Kalk auf die weisen Häupter. Es ist eine Störung der Veranstaltung. Auch dazu ist ein typischer Pastoren-Angsttraum. Ich habe wirklich Albträume davon, dass Veranstaltungen gestört werden. Aber das ist so mein ganz persönlicher Kreuzgang, wo ich sage, es geht nicht um mich, es geht um das Reich Gottes und wo ich sagen muss, okay, wenn die Ordnung, an der ich mich so gerne festhalte, gestört wird, wenn die gestört werden muss, damit Gott seine Ordnung aufrichten kann, dann soll es so sein. Also, weil es ihnen aber wegen der Volksmenge nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel auf dem Bett hinunter. Letztlich, was bringt Bewegung in diese Szene? Es ist dieser Hunger, vor allen Dingen der Freunde. Dieser Hunger, unser Freund, der Kerl, er braucht eine Berührung mit Gottes Kraft, er braucht eine Berührung Jesu. Hast du Hunger? Hast du Nöte? Bist du müde und kraftlos? Bist du bereit, dich dazu zu bekennen? Ja? Das ist ja ein Geständnis. Ich brauche Gottes Kraft. Ich bin mit meinem Latein, mit meiner Weisheit, mit meinen Ressourcen am Ende. Dritter Zipfel. Sie ließen ihn durch die Ziegel auf dem Bett hinunter in die Mitte vor Jesus hin. In dem Moment steht irgendwie die Welt still. Jetzt weiß keiner, was passiert. Keiner weiß, was passiert. Natürlich hatten die Freunde ein Anliegen, der Gelähmte hat ein Anliegen, die Pharisäer und Schriftgelehrten warten gespannt, was passiert jetzt? Keiner weiß, was passiert. Interessant ist, dass jetzt nicht das Vordergründige passiert. Es passiert nicht die Heilung, sondern Jesus sagt einfach, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus weiß, Gott weiß, wo eigentlich der Hund begraben ist in unserem Leben, wo der Hammer hängt, des Pudels Kern. Jesus weiß das, wir wissen das nicht. Wir haben so unsere Symptome in unserem Leben, von denen wir wollen, dass Jesus da was macht. Aber wir tun gut daran, wenn wir es Jesus überlassen, so zu handeln, wie es ihm gefällt. Und wir tun gut daran, uns nicht zu verbeißen bei unserem Anliegen, sondern einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, jetzt darfst du an mir handeln, wie es dir gefällt. Du weißt, was dran ist. Du weißt, was dran ist. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, es die Kraft des Herrn zu versäumen oder zu verpassen, dadurch, dass wir eine zu enge Vorstellung davon haben, wie wir wollen, dass Gott an uns wirkt. Und wir müssen das an der Stelle, wenn wir so vor Gott stehen, durchbuchstabieren. Er ist der Herr. Er weiß Bescheid. Wir sind es nicht. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Computer, einen kaputten Computer zur Behandlung in einem Fachhandel abgeliefert. Und ich habe diesem Computer die Diagnose gestellt, der Einschaltknopf ist defekt. Was aus meiner Beobachtung resultierte, wenn ich den Einschaltknopf betätige, geht der Gerät nicht an. Der Händler war auch kein guter Diagnostiker. Er hat erst den Einschaltknopf ausgewechselt, dann die Blende des Einschaltknopfs, wenig später das ganze Gehäuse, um mir nach 6-7 Wochen zu sagen, das Mainboard ist im Eimer, das Herzstück. Okay, ist okay, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, der Einschaltknopf ist kaputt. Aber wir sollten es ihm überlassen. Es kann sein, dass er uns auf links dreht. Wir fragen uns, muss das sein? Muss das sein? Musst du mein Innerstes jetzt rauskehren? Aber es kann sein, dass Jesus sagt, da ist was mit deinem Mainboard, mit deinem Antrieb, mit deinem Herzen nicht in Ordnung. Und das hat Vorrang vor dem Einschaltknopf. An dieser Stelle zwei wichtige Bemerkungen. Sündenvergebung ist wichtiger als Heilung. Jesus stellt ja diese Frage, was ist schwerer, Sündenvergebung oder Heilung? Und die Antwort bleibt uns so, der Bericht schuldig, aber es ist völlig klar vom Gesamtzeugnis des Evangeliums, das Gravierendere, das Größere, das Machtvollere, das Schwerere ist, dass Sünde hinweggetan wird. Dass Sünde vergeben wird, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben wird. Das ist das größere Wunder. Zweite Bemerkung, nicht jede Lähmung beruht auf persönlicher Sünde. Bitte keinen Fehlschluss ziehen für uns selber oder für andere. Ja? Lähmung hat nicht irgendeine persönliche Schuld oder Sünde im Hintergrund, nicht immer. Also ich würde von diesem Bericht her sagen, es ist nicht auszuschließen, aber wir wissen nicht, was letztlich hinter einer Lähmungserkrankung steckt. Das weiß Gott. Und Jesus ist sehr unterschiedlich mit gelähmten Menschen umgegangen. Und er hat ihnen nicht allen sozusagen von der Stange erstmal Sündenvergebung zugesprochen. Jesus unter der Kraft Gottes wusste, dass das eigentlich das Thema war, dieses gelähmten Menschen. Der vierte Zipfel. Nimm dein Bett. Diese Aufforderung an den Gelähmten. Gleich nachdem Jesus ihm sagt, steh auf, sagt er ihm, nimm dein Bett. Und ich glaube, es geht hier nicht darum, dass Jesus einfach sagt, vergiss dein Bett nicht, noch, sonst müssen wir das irgendwie verschenken oder sowas. Sondern es steckt darin eine Aufforderung, übernimm Verantwortung. Nimm dein Leben in die Hand. Gestalte dein Leben. Gestalte dein Leben. Du bist wiederhergestellt. Du kannst dein Leben in die Hand nehmen. Du kannst dein Leben gestalten. Und mir liegt sehr auf dem Herzen, dass die Kraft des Heiligen Geistes oder die Kraft Gottes, ja, sie durchbricht manchmal eine Ordnung. Wir sehen es hier. manchmal tritt das Wirken des Heiligen Geistes auf wie eine Störung, wie eine Unterbrechung und das ist erstmal lästig. Ich habe euch da in mein eigenes Herz blicken lassen. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Geist einfach ein Krawallmacher ist, sondern es geht in der Regel darum, dass da eine Zwangsordnung, eine falsche Ordnung da ist, die auf Zwängen und auf Ängsten beruht. Und die muss der Heilige Geist manchmal, diese Verkrustung, wegnehmen. Und dann ist manchmal Chaos da, dann wird manchmal das Innerste nach außen gekehrt. Aber das Ziel ist nicht, oder wir müssen keine Sorge haben, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann wird permanent immer das Innerste nach außen gekehrt. Es sind Durchgangsprozesse, es sind passagiere Situationen, Veränderungsprozesse, durch die der Heilige Geist uns durchführt und die gehen tief. Aber dann tritt hinterher Stabilität und sehr wohl Ordnung ein, und zwar eine bessere Ordnung als vorher. Und mir ist es auch wichtig, dass du das hörst. Der Heilige Geist, der will machtvoll in deinem Leben wirken, in meinem Leben wirken, in meiner Gemeinde. Und so komisch das klingt, es ist ein Ziel der Heilung, dass wir unsere Betten machen. Natürlich war hier das Ziel auch der Heilung zu demonstrieren, Jesus kann wirklich Sünden vergeben. Das ist die eine Aussage, das eine Zeichen dieser Heilung. Jesus kann tatsächlich Sünden vergeben. Das ist das Zeichen in Richtung der Schriftgelehrten und Pharisäer. In Jesus ist Gott selbst gekommen und Jesus kann Sünden vergeben. Sünde kann vergeben werden. Aber das Zeichen in Richtung des Gelähmten ist, du kannst dein Bett wieder machen. Du kannst dein Leben wieder gestalten. Es ist eine Durchgangsstation, dass Gott uns manchmal derart die Kraft nimmt, dass wir auf dem Boden liegen, tatsächlich auch körperlich. Aber es ist nicht das Ziel, es ist eine Durchgangsstation und Gott, der Heilige Geist, will uns natürlich in unserem Leben aufrichten, dass wir gestalten können. Es ist bei uns allen eine Baustelle. Wir haben alle irgendwo Verletzung, Enttäuschung erlebt und wir alle kennen eine Gebrochenheit. Oh, muss ich schon wieder mein Bett machen? Muss ich schon wieder mein Leben gestalten? Muss ich schon wieder den Keller aufräumen? Muss ich schon wieder den Garten machen? Muss ich schon wieder gestalten? Wir alle kennen diese Ermüdungsmomente. Und der Heilige Geist, er nimmt uns diesen großen Auftrag, unser Leben zu gestalten, nicht ab, sondern er wirkt darauf hin, dass wir da wieder hineintreten. Du hast eine Berufung, zu regieren, zu gestalten, ein Friedensreich aufzurichten, bei dir zu Hause, in deiner Werkstatt, im Klassenzimmer, wo Gott dich hingestellt hat. Und der Heilige Geist will dich aufrichten und dazu befähigen und lebenstüchtig machen. Deshalb schließe ich mit einem Video von einem Admiral der Navy SEALs. Also das sind Leute, die haben Ahnung von Ordnung und Disziplin. Und er spricht hier über die Bedeutung davon, morgens sein Bett zu machen.
If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.
Ich bitte euch aufzustehen, wir wollen beten. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt mit deiner ganzen Kraft da bist. Herr, dein Leib ist hier, deine Gemeinde. Deine Kraft zu heilen ist da. Und wir geben dir jetzt Raum, an uns zu wirken mit deiner Kraft. Wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist, rühr uns an mit deiner Kraft, tu an uns, was dir gefällt. Wenn nötig, kehr unser Inneres nach außen. Wenn nötig. Wir danken dir, Herr. Du weißt, was nötig ist in unserem Leben. Ich bitte euch, bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen und bevor wir Jesus Gelegenheit geben, uns durch Brot und Wein anzurühren, ich lade euch ein, dass ihr einfach euch innerlich hineinversetzt in den Gelähmten, wie er vor Jesus liegt. Ich lade dich ein, dass du Jesus in einem stillen Gebet deine Lähmung und deine Hilflosigkeit benennst. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wir beten miteinander, wie Jesus uns gelehrt hat.